Hebammenmangel, unterbesetzte Kreissäle, immer weniger Geburtshilfestationen. Was man über die Versorgung mit Hebammen liest, kann einem ja wirklich Angst machen, wenn man aktuell schwanger ist.
Wir gehen deswegen heute der Frage nach, wie findet man am besten eine Hebamme? Und welche Unterschiede gibt es überhaupt? Und was tun, außer diesem Podcast hören, wenn ihr bei der Suche noch erfolglos wart?
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert.
Hallo an euch. Hallo Sonja.
Hi Franzi.
Wir klären heute die leidliche Frage, wie ihr eine Hebamme finden könnt.
Genau, es geht heute um dich, Franzi. Ich bin sehr gespannt, was für Insights, wie ich Hebammen für mich gewinnen kann, du uns mitbringst. Ich würde dir immer antworten auf die Frage, wie finde ich eine Hebamme? Besser, sehr schnell, sofort, nachdem der Schwangerschaftstest positiv ist. Denn erfahrungsgemäß sind gerade in großen Städten wie hier in Berlin viele Hebammen ganz schnell ausgebucht. Und ich plaudere ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt. Ich habe tatsächlich nur eine Stunde, nachdem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, meine Hebamme angerufen und gefragt, ob sie noch Zeit hat am von mir sehr stümperhaft berechneten Geburtstermin. Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Fragen, wenn es um die Hebammensuche geht. Nicht nur darum, überhaupt eine zu finden, sondern auch, was möchte ich für eine Hebamme? Soll die mit in den Kreißsaal kommen? Möchte ich sie zu Vor- und Nachsorge? Steigen wir doch da mal ein, Franzi. Was gibt es genau für Unterschiede?
Also lustigerweise fällt mir da auch gleich ein, dass eine Frau mich direkt von der Toilette angerufen hat, als sie den Schwangerschaftstest gemacht hat und mir gesagt hat, dass sie schwanger ist. Ich hatte sie schon beim ersten Kind betreut und dann habe ich sie gefragt, ob denn ihr Mann schon wisse, dass sie schwanger ist. Und dann hat sie gesagt, ach was, der kommt doch erst heute Abend von der Arbeit, das erzähle ich dem später. Also sie hat mich noch vor ihrem Mann informiert, da kam ich mir wirklich sehr geschmeichelt vor.
Wahnsinn, aber es zeigt ja auch, wie knapp Hebammen eben doch sind.
Ja, auf jeden Fall. Also fangen wir mal von vorne an. Also es gibt jetzt so ganz klassische Kreißsaalhebammen, die im Schichtsystem arbeiten und Geburten begleiten. Dann gibt es freiberufliche Hebammen, die entweder als Beleghebammen gebucht werden können. Also das heißt, sie sind von Anfang bis Ende dabei und für euch auch rufbereit. Das Gleiche gilt auch für Hausgeburtshebammen oder Geburtshaushebammen. Und denen wird im Prinzip eine Rufbereitschaftspauschale von den Gebärenden oder von den Schwangeren gezahlt, weil sie ja von 37+0 bis 42+0 Schwangerschaftswochen jeden Tag und jede Nacht für dich quasi bereitstehen.
Also im Grunde, wenn es losgeht, ruft man da an.
Genau, das heißt, sie können irgendwie niemand Glas Wein trinken und haben immer einen leichten Schlaf, weil sie eben wirklich immer rufbereit sind. Das sind, ja, so jetzt, Stand jetzt, so 700 bis 1000 Euro. Dann gibt es auch noch Hebammen, die keine Geburten machen und nur Vor- und Nachsorgen bei den Frauen zu Hause machen oder eben in der Praxis anbieten. Es gibt aber auch Hebammen, die das eben kombinieren. Die sagen, ich arbeite in der Klinik und dann eben freiberuflich auch noch arbeiten zum Beispiel und Schwangerschaftsvorsorge oder einfach Hilfe bei Beschwerden, die Frauen betreuen und eben aber auch Wochenbettbesuche. Und vielleicht noch Kurse geben oder so. Da gibt es ganz viele und individuelle Möglichkeiten.
Lass uns doch einfach kurz darüber sprechen, welche Rolle ihr während oder nach der Schwangerschaft übernehmt. Du hast jetzt schon so ein bisschen differenziert. Was für Angebote gibt's da?
Also Hebammen übernehmen in der Schwangerschaft zum Beispiel die Vorsorgen. Die können sie auch mit der Gyn teilen. Ne? Das heißt medizinische Kontrollen von Herztöne abhören bis Bauchvermessen, Blutdruck messen und so weiter. Sie können aber auch einfach beratend zur Seite stehen. Das heißt, alle Ängste und Sorgen und Fragen eben aufnehmen und Frauen ganzheitlich betreuen. Ne? Das machen wir in der Schwangerschaft und können die Frau so oft treffen, wie sie das eben braucht. Manche sehe ich gefühlt jede Woche, manche eben wirklich nur 2-3 Mal in der Schwangerschaft. Und im Wochenbett ist es dann auch sehr angepasst auf den Bedarf. Wenn alles super läuft, beim dritten Kind, dann komme ich gar nicht so oft. Und beim ersten Kind kommt man dann schon jeden Tag, sogar manchmal 2-mal.
Also direkt nach der Geburt in den Tagen.
Genau, und dann werden die Abstände immer ein bisschen größer.
Jetzt hast du eben den Punkt Vorsorgeuntersuchung erwähnt. Man kennt das sehr klassisch, dass man zum Gynäkologen, zur Gynäkologin geht in der Schwangerschaft und zum Beispiel die Ultraschalluntersuchung durchführen lässt. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus mit gynäkologischen Praxen?
Also es ist so, dass die Frau in Deutschland das Recht hat, auszusuchen, wer ihre Vorsorge übernimmt. Also Hebammen können eigentlich bis auf den Ultraschall alles selber ausführen, was auch in der Gyn-Praxis angeboten wird. Aber auch da kann jede Hebamme wieder selber entscheiden, was sie anbieten möchte. Also es gibt zum Beispiel Hebammen, die machen dann auch Blutentnahmen zu Hause, haben eben eine Laborkooperation. Ich biete das zum Beispiel auch an und bringe dann das Blut immer in die Apotheke meines Vertrauens und da wird es dann abgeholt, weil die einfach die ganze Zeit Öffnungszeiten haben und das ein guter Punkt ist zum Abholen zum Beispiel.
Hebamme war ein Ausbildungsberuf ganz viele Jahre. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile ist es ein Studiengang. Hebammen machen einen Bachelor. Was bedeutet die Veränderung?
Also ich finde, dass sich durch diese Veränderung der Beruf deutlich mehr also im Niveau anhebt. Das heißt, in unserem Studium ist es schon so, dass wir auch pharmakologische Hintergründe haben, die vielleicht in der Ausbildung nicht so einen Fokus gefunden haben. Ne? Wir kennen uns viel besser auch mit den Medikamenten aus, die wir im Kreißsaal geben. Und wir dürfen einfach auch forschen. Das heißt, wir lernen, wie man wissenschaftliche Erkenntnisse auswertet, wie man Studien richtig liest und können im Prinzip dann einfach auch selber Daten erheben. Das heißt, unsere Arbeit ist immer in der Evaluation und wir können einfach Daten erheben und sagen, hey, so und so ist es für die Frauen viel besser und dadurch entstehen dann wieder neue Leitlinien, neue Standards. Wir können jetzt, sind nicht mehr nur die Handlanger der Ärzte, sondern sind eben auch selber als eine eigene Profession viel mehr gefragt.
Okay, also es gibt euch noch einen höheren Stellenwert, wobei ich mal gelernt habe, in Deutschland kann eine Hebamme allein eine Geburt leiten, aber ein Arzt sollte eigentlich immer eine Hebamme hinzuziehen. Ist das so?
Das stimmt. Das ist im Gesetz auch so verankert. Das heißt, eine Hebamme ist immer Pflicht bei einer Geburt, ein Arzt wiederum nicht, genau. Solange es die Physiologie betrifft, ne? Also alles, was quasi die Normalität darstellt. Das ist quasi unser Metier und sobald es irgendwie davon abweicht, dürfen wir oder sollen wir unsere Ärzte hinzuziehen. Mhm. Genau. Es wäre noch schön, wenn das in der Bezahlung auch irgendwie sichtbar wäre. Ich finde, wir Hebammen werden nicht so gut bezahlt.
Ja, das würde den Beruf sicher auch noch attraktiver machen.
Auf jeden Fall.
Jetzt ganz praktisch. Man hat herausgefunden, dass man schwanger ist, fühlt sich komisch genug an und dann sollte man eigentlich schnellstmöglich eine einem möglicherweise noch fremde Person kontaktieren und diese als Hebamme für sich gewinnen. Wie wirst du denn am liebsten gefunden? Per Anruf? Soll man da eine Mail schreiben?
Also ich finde es immer per Mail ganz gut, da ich in meinem normalen Alltag sonst wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Anrufe bekommen würde. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Also man kann das Portal Amelie aufrufen. Da können Frauen eingeben. Also es ist wie so ein Profil, ne? Wo man eingibt, in der und der Woche schwanger, wohnt da und da, ist das erste oder das sechste Kind oder vielleicht auch schon kleine Risiken und so eingeben, damit ich als Hebamme sehen kann, ah, okay, die Frau bewirbt sich bei mir, alle Fakten habe ich gleich im Überblick und dann kann ich sagen, passt für mich oder passt für mich nicht, ne? Das ist im Prinzip ein gutes Portal. Genauso eben auch andersrum, wenn ich Frauen in meiner Region suchen würde, passiert nicht, weil ich habe nämlich genug, aber so diese Profile nehmen einem im Prinzip viel Orga ab, das ist schon mal ganz gut. Dann gibt es noch Listen vom Deutschen Hebammenverband, vom DHV, da sind auch diverse Hebammen gelistet. Auch viele Krankenhäuser haben das tatsächlich, dass die Hebammen, die dann da arbeiten und auch noch freiberuflich das anbieten, die haben dann auch gelistet im Internet, welche Hebamme dann auch in welchem Bereich noch wo arbeitet. Und jetzt, das Neueste vom Neuesten, das finde ich jetzt irgendwie voll spannend, werde ich öfter von Krankenkassen angerufen.
Ach.
Ja, ein neuer Service, der von Krankenkassen angeboten wird, die quasi für ihre Kunden dann Hebammen suchen.
Also nicht nur private Kassen oder auch, also...
Nee, ist auch gesetzlich.
Jetzt hast du eben schon gesagt, glaube ich, bewerben war das Wort, was du gewählt hast. Eine Frau bewirbt sich bei dir. Ja, es ist ja so, es gibt weniger freie Hebammenplätze als Frauen, die Kinder bekommen. Nun ist es aber auch so, dass es ja beidseitig passen muss zwischen Hebamme und Gebärender. Wie weißt du, ob das passt? Hast du auch vielleicht schon mal eine Betreuung nicht übernommen oder hat dir eine Frau abgesagt?
Ja, also wir sind alle nur Menschen und ich finde, manchmal passt die Chemie eben nicht. Ne? Das ist eben manchmal so und das passiert auch mal. Also ich finde, das ist nur menschlich. Leider zahlt die Krankenkasse nur ein Erstgespräch und falls es nicht passt, müsste die Frau quasi ein weiteres Erstgespräch mit einer anderen Hebamme selber zahlen. Ich muss sagen, bei mir hat es eigentlich immer gepasst bisher. Ich finde es eher spannend, unterschiedliche Frauen zu betreuen und versuche, Schwierigkeiten eher als Herausforderung zu nehmen und zu ergründen, was zu optimieren ist. Also so eine individuelle Challenge von mir. Ich finde es irgendwie spannend, weil ich mich auch schon lange mit dem Thema gewaltfreier Kommunikation beschäftige. Und von daher gucke ich immer, dass ich es passend mache und finde es eher spannend, auf unterschiedliche Charaktere so einzugehen.
Und jetzt natürlich eine wichtige Frage. Wir haben ja schon gesagt, Beleghebamme, da muss man selbst eine Pauschale bezahlen. Was bezahlt die Krankenkasse denn sonst bei der Hebammenbetreuung?
Also wer gesetzlich krankenversichert ist, der bezahlt die Krankenkasse eigentlich alles. Also ich brauche lediglich eine Unterschrift für meine erbrachten Leistungen von der Frau und ich rechne dann komplett mit der Krankenversicherung ab. Ich habe natürlich ein bestimmtes Kontingent für die Wochenbettbesuche. Das ist vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen, dass es in den ersten 10 Tagen kann ich quasi 20 Besuche abrechnen, also 2 pro Tag. Und danach sind es noch 16. Und eigentlich dauert ein Besuch nur eine halbe Stunde. Von daher, genau, also meistens bin ich natürlich länger da, aber dass man das weiß, für mich reicht es auf jeden Fall immer und man kann auf jeden Fall immer auch noch beim Kinderarzt oder bei der Frauenärztin zum Beispiel einfach weitere Hebammenbesuche per Rezept bekommen. Das ist eigentlich noch nie ein Problem gewesen, wenn das mal notwendig war. Aber genau, das ist kein Problem. Und bei Privatversicherten stelle ich halt eine private Rechnung und die Frauen reichen dann diese Rechnung einfach bei ihrer Krankenkasse ein.
Beleghebamme, da gibt es meines Wissens von den gesetzlichen Kassen einen Zuschuss, aber die übernehmen leider nicht die gesamten Rufbereitschaftskosten.
Genau. Nee, genau. Das ist tatsächlich leider schon etwas Privilegiertes, also so ein Luxus, den man sich leisten kann oder eben nicht, leider.
Ein Luxus, so. Der für Hebammen und die betroffenen Gebärenden aber eigentlich ja ein schöner Standard wäre, oder?
Ja, es wär toll, aber es gibt viele Dinge, die wünschenswert wären. Wir arbeiten dran.
So, jetzt schauen wir leider auch einmal auf das Worst-Case-Szenario. Was, wenn ich keine Hebamme finde? Ihr könnt natürlich alle Folgen von Projekt Baby hören, allerdings ersetzt auch das keine Hebammenbetreuung. Franzi, gibt es eine Alternative oder so eine Notfallbetreuung?
Also es gibt zum Beispiel Call the Midwife und andere Notfalltelefone, wo Hebammen erreicht werden können und erstmal so grob Fragen beantworten können. Ne? So wie so eine Notfall-Hotline. Da gibt es auch noch andere Notfalltelefone. Es gibt auch Hebammen-Sprechstunden, so offene, wo man quasi einfach hingehen kann, wenn man keine Hebamme hat und einfach offen Fragen stellen kann. Ich biete auch manchmal solche Sprechstunden an und dann kommen Frauen wirklich mit ganz frischen Babys, mit älteren Kindern, wo zum Beispiel die Hebamme schon gar nicht mehr kommt und so weiter, wo ich dann ein Ohr und einen Blick habe und dann nochmal eine Möglichkeit habe, die Frauen weiter zu betreuen. Es gibt auch Babylotsen in den Krankenhäusern, die oft echt spontan für Frauen dann doch noch eine Hebammenbetreuung ermöglichen können, weil sie eben nochmal ganz anderen Zugang haben. Da nehme ich ehrlich gesagt manchmal auch spontan was an, wenn mir Babylotsen schreiben und sagen, hey, ich habe hier eine Frau und die hatte eine traumatische Geburt und ich brauche wirklich, wirklich, wirklich Betreuung und es passt gerade bei mir rein, dann nehme ich auch manchmal noch sowas an.
Abschließend noch ein wichtiger Punkt, es geht ums Danke-Sagen und zwar, und das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, zu seiner Hebamme hat man ja auch doch eine irgendwie besondere Beziehung, weil sie im besten Fall sogar bei der Geburt dabei war, dann in der aufregenden Zeit danach, in der spannenden Zeit vor der Geburt. Das verbindet ja zumindest die Frau mit der Hebamme. Für die Hebamme wie dich ist es wahrscheinlich Alltag. Wenn man dann Danke sagen möchte, dann sollte man keine Merci-Schokolade schenken. Weil da bekommt ihr bestimmt viele von. Über was freust du dich denn persönlich?
Ja, also ich muss sagen, ich finde das Gefühl der Wertschätzung schon einfach immer wirklich sehr schön, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Frauen sind wirklich einfach dankbar, dann mir reicht das ehrlich gesagt immer schon. Wenn eine Frau sich bedanken will, ich freue mich immer über Blumen. Wer freut sich nicht über Blumen, ja? Ist immer schön, so ein frisches Strauß Blumen zu bekommen. Also genau, ich glaube, da ist jede Hebamme so ein bisschen anders, aber genau. Also ich kriege auch oft Geschenke, muss ich sagen, und fühle mich immer wahnsinnig geschmeichelt, was das letztendlich ist, von bedruckter Tasse oder Tasche oder Blumenstrauß oder Schokolade. Mir ist es gar nicht so wichtig, sondern mehr, dass die Frau sich Gedanken gemacht hat und irgendwie sich einfach bedankt. Das ist doch voll schön.
Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge.
Ja, viele Wege führen zu einer Hebamme und manchmal braucht es eben auch ein Quäntchen Glück, um eine oder am besten noch eine passende zu finden. Versucht euch rechtzeitig um eine Hebamme zu bemühen, denn sie kann bereits zu Beginn der Schwangerschaft wirklich viel helfen und nützliche Tipps in allen Lebenslagen geben.
Und wenn ihr niemanden finden solltet, dann, wir stellen euch auch nochmal Links dazu in die Shownotes, dann gibt es Notfalltelefone, es gibt immer noch andere Wege, eine Hebammensprechstunde zum Beispiel wahrzunehmen, damit ihr vor allem auch in der Zeit nach der Geburt nicht allein bleibt mit euren Fragen.
Genau. Nächste Woche geht es um das Thema Geburtsverletzung, Dammriss, Dammschnitt. Viele, viele Frauen machen sich große Sorgen darüber und darüber reden wir und legen alle Fakten auf den Tisch und auch alle Evidenzen, die wir für euch rausgesucht haben. Das heißt, Fakten gecheckt, evidenzbasiert, ohne Gelaber erzählen wir euch alles Wissenswerte rund um die Dammregion.
Ganz genau. Und bis dahin erstmal danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Das freut uns immer sehr. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und Fragen von euch. Wenn ihr Fragen an uns schicken möchtet, dann macht das doch gerne auf Instagram oder TikTok an Hebammenkoffer. Da erreicht ihr Franzi und ja, wir suchen dann eine Antwort auf eure Frage. Die hört ihr dann donnerstags. Und wenn ihr uns noch einen riesengroßen Gefallen tun möchtet, dann lasst uns doch eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts und abonniert Projekt Baby. Dann verpasst ihr auch die Antworten nicht.